heiße Sie recht herzlich zur vorletzten Veranstaltung unseres Vorlesungszyklus willkommen und darf Sie zugleich auf eine, leider Gottes durch den Auerstreik in diesem Fall bedingte Terminverschiebung informieren. Wie schon in der Vormittagsvorlesung vorangekündigt, wäre ich termingemäß am kommenden Donnerstag, am kommenden Mittwoch, am späten Vormittag in Wien angekommen, aus Bielefeld von einer Vortragsserie, die ich dort zu halten mich verpflichtet hatte. Jetzt sieht es so aus, dass die Zeitverzögerungen rund um den Auerstreik möglicherweise dazu führen, dass die ganze Sache gar nicht stattfinden kann, nämlich meine Rückkehr und daher diese Vorlesung. Und weil auch die andere Vorlesung sowieso verschoben werden muss, möchte ich auch nochmal sicher gehen und diese ebenfalls zu einem gesicherten Termin stattfinden lassen. Dieser ist allerdings leider und ausnahmsweise in der vorlesungsfreien Zeit nur möglich. Daher ersuche ich Sie in besonderer Weise erstens mal zu prüfen, ob Sie nicht doch am 6.2. in Wien sein könnten. Das sage ich auch deswegen, weil ich verpflichtet bin, die Vorlesungsevaluation durch die Studierenden am Ende der Vorlesung zu machen. Und ich irgendwie gerne vermeiden würde, dass am 6.2. nur meine erbittertsten Kritikerinnen und meine aller enthusiastischsten Fans hier aufkreuzen und in der Evolution daher eher nur die extremen Standpunkte artikuliert werden. Ich würde mich also freuen, wenn auch die schweigende Mehrheit zumindest repräsentativ hier vertreten ist. Der Termin ist der 6. Februar, 14.30 Uhr bis 16 Uhr hier. Dementsprechend zügig, um für die Evaluationsniederschrift auch in der letzten Stunde ein wenig Zeit zu haben, möchte ich heute, wie Sie verstehen werden, vorankommen mit dem Stoff. Die letzte Stunde findet also nicht heute in einer Woche am Mittwochnachmittag, am Mittwochnachmittag den 30. statt, sondern den 29., sondern am Donnerstag, nicht den darauffolgenden Tag, sondern eine Woche später am 6.2. Diejenigen unter Ihnen, die da nicht teilnehmen können, darf ich vielleicht erstmals auf die Vorzüge unseres Tonbandmitschnittes verweisen, die sich mittlerweile doch, soweit ich das feststellen kann, vielleicht sagen mir das auch nur die Leute, die damit zufrieden sind, aber jedenfalls von der Seite höre ich mit Freude und Genugtuung, dass sich diese Sache sehr bewährt. Von daher bitte ich im Fall des Falles, dass durch Rückgriff auf den Tonbandmitschnitt zu kompensieren. Ansonsten verweise ich Sie, bei den Tutorien ändert sich nichts. Ansonsten verweise ich Sie auf die Mitteilungen an meiner Türe und an der Ausschlagtafel des Infocenters zu den Prüfungsterminen. Ich darf Sie auch darauf hinweisen, dass diejenigen, die auf Wartelisten stehen, bis zur 10. Person, die auf der Warteliste pro Tag steht, mit einiger Wahrscheinlichkeit am selben Tag drankommen und mit großer Sicherheit, falls viele davon am selben Tag nicht drankommen können, dann kann ich Ihnen definitiv zusagen, dass binnen 10 Tagen jeweils ein Ersatztermin für die auf der Warteliste Stehenden bekannt gegeben und vereinbart wird. Ja, aber nur für die 10, die auf der Warteliste stehen und nur dann, wenn die auch persönlich da sind. Der Punkt ist der, dass in der Vergangenheit gerade bei den mündlichen Terminen, wie auch dort auf der Informationstafel mitgeteilt, maximal 50% überhaupt nur erschienen sind von denen, die sich anmelden. und ich sitze dann dort und du Däumchen drehen und habe das Gefühl, mich umsonst bemüht zu haben.
Ab wie viel Uhr sollten dann die Wartenden da sein?
Ab Beginn des Prüfungsnachmittags. Gut, damit. Medias in res. Wir hatten zuletzt, wenn Sie so wollen, und eigentlich ist es sinnvoll, es so zu sehen, mit dem Gipfelpunkt, mit der Hochkonjunktur der harten kulturrelativistischen Schule befasst. Sapir, Benedikt und Mead sind die Namen, die dafür sozusagen beispielhaft stehen. Das ist der Höhepunkt des harten amerikanischen Kulturrelativismus in dieser Übergangszeit von erster Generation von Boas Schülern, Edward Sapir, zu zweiter Generation von Boas Schülerinnen, Ruth Benedict und Margaret Mead. Harter Kulturrelativismus am Gipfelpunkt seiner Entwicklung. Auch deswegen, weil diese beiden Frauen, die ersten führenden Frauen, nicht nur in unserem Fach, sondern schlechthin in allen Sozial- und Kulturwissenschaften, sehr gut schreiben konnten, blendende Stilistinnen waren und Patterns of Culture, ebenso wie Coming of Age in Samoa, bis heute die meistverkauftesten Bücher unseres Faches überhaupt sind. Ein zweiter Punkt, warum der starke Kulturrelativismus so erfolgreich war zu dieser Zeit und seinen Gipfelpunkt wirklich 45 etwa erreichte, war nicht nur die ungeheure Popularität am Büchermarkt und dabei auch nicht nur am anglophonen Büchermarkt. Die Bücher wurden in vielen, vielen Sprachen, in allen Literatursprachen der Welt übersetzt und sind bis heute erhältlich, sondern gerade dieser Erfolg am Büchermarkt wurde seinerseits durch etwas Zweites noch verstärkt. Dieses zweite war der Sieg der Alliierten und damit auch der USA im Zweiten Weltkrieg. Im Rahmen dieser Kriegsanstrengungen während des Zweiten Weltkriegs, ich hatte schon darauf hingewiesen, waren es gerade die Culture and Personality Autoren, wie man diese Richtung oft etwas unscharf umschreibt, Kultur- und Persönlichkeitsschule, waren es gerade diese Culture and Personality Autoren, die der Öffentlichkeit und den Regierungsstellen der alliierten Staaten und Streitkräfte ganz massiv versuchten, unter Beweis zu stellen, wie tauglich die Ethnologie und Anthropologie für praktische gesellschaftliche Zwecke, zum Beispiel den Kampf und Sieg gegen Nationalsozialismus und Faschismus wäre. Das ist ja an sich aus heutiger Sicht ein moralisch einwandfreies Anliegen. Allerdings meine ich, das sollte uns vielleicht auch eine Lehre für heute sein, dass man in diesen moralisch einwandfreien, gesellschaftsrelevanten Anliegen manchmal etwas zu weit gehen kann. Und das ist hier eindeutig passiert, indem aus dieser Konfrontation gegen Nationalsozialismus, italienischen und japanischen Faschismus heraus die Kultur der Japaner, die Kultur der Deutschen, die Kultur der Italiener von den Ethnologen sozusagen für eine breite Öffentlichkeit und auch für militärische Stabsstellen der kriegsführenden alliierten Streitkräfte so aufbereitet wurde, damit man damit praktisch was anfangen kann, nämlich gewinnen. Dann trat der Sieg ein und dementsprechend populär wurden auch nach diesem militärischen Sieg von April bis August 1945 jene Arbeiten, die dazu sichtlich auf intellektuellem Gebiet ihren Beitrag geleistet hatten und verkauften sich noch besser als zuvor. Wenn man nachliest, in der dann eben überarbeiteten Auflage von 1946 von Ruth Benedicts Chrysantheme und Schwert, dann zeigt sich schon, dass hier sehr, sehr stark unter dem Label von Nationalcharakteren mit vielleicht damals unvermeidlichen Stereotypisierungen gearbeitet wurde, die da und dort im Übergangsfeld zur Kriegspropaganda stehen. Und dass so berechtigt auch die Kriegspropaganda gewesen sein mag, eine Intellektuelle und Wissenschaftlerin nicht sich so einfach hergeben sollte für allzu sehr in Schwarz-Weiß gehaltene Bilder des Gegners. Wobei ich persönlich kein Hehl draus mache. Ich meine, ich habe halt das Privileg, dass mein Vater auf der richtigen Seite sozusagen gekämpft hat. Ich mache keinen Hehl daraus, dass ich das für einen gerechten Krieg halte, den Zweiten Weltkrieg, und daher auch die Kriegsanstrengungen auf der einen Seite für vollkommen gerechtfertigt halte. Der ist dieser Seite ja aufgezwungen worden. Tatsächlich aber kann man auch aus einer mit der einen Seite sympathisierenden Perspektive heute nicht umhin zu sagen, da sind Stereotypisierungen angelegt, die nicht vertretbar sind heute und wahrscheinlich auch damals nicht vertretbar waren. Als hätte jeder einfache Japaner nichts anderes zu tun gehabt, als auf Krieg zu sinnen. Als hätte jeder einfache Deutsche nichts anderes zu tun gehabt, als auf Krieg zu sinnen. So kann man, so undifferenziert kann man keine Kultur, auch nicht die, gegen die man gerade kämpft, darstellen. Daher sehe ich die Sache unter diesen ganzen Rahmenbedingungen mittelfristig, so berechtigt es auch in seiner Zeit war, mittelfristig als eine schädliche Entwicklung in der Anthropologie an. Der harte Kulturrelativismus. Weil er trotz der liberalen und humanistischen Grundeinstellung der durchaus demokratisch gesinnten Verfasser und Verfasserinnen letztlich dazu geführt hat, dass die pauschale Stereotypisierung anderer Gesellschaften seitens der Ethnologie selbstverständlich wurde und in der Öffentlichkeit salonfähig wurde. Und im Nachhinein sogar als Gütesiegel, das ist das, was die Ethnologen machen, die Zulu, die Franzosen, die Japaner, die X, die Y. Und das hängt uns bis heute noch nach, in vielerlei Hinsicht. Wie gesagt, sind bis heute die meistverkauften Bücher unseres Faches. Dass eine breite und interessierte Öffentlichkeit, die sich mit der Ethnologie befasst, uns mit dieser Art von Ethnologie identifiziert. Halten wir also fest, es sind mittlerweile mehr als 50 Jahre vergangen. Mehr als ein halbes Jahrhundert ist vergangen. Die Ethnologie hat bald danach, wie wir gleich sehen werden, sich davon abgewendet. Und mit Eric Wolffs Werk Europa und die Völker und der Geschichte, immerhin vor wenigen Jahren das dritterfolgreichste Buch aller Zeiten produziert, das eine ganz andere Orientierung vertritt. In diesem halben Jahrhundert ist die Ethnologie insgesamt mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen andere Wege gegangen, in denen so sehr auch die dominanten Kräfte in einer gegebenen Kultur kritisiert werden und auch heute selbstverständlich von uns zu kritisieren sind. Wir beten ja nicht alles an, was wir in einer Kultur, ob es die eigene oder fremde ist, vorfinden. Zugleich auch immer gezeigt wird, dass es nicht nur das jeweils Dominante in einer gegebenen Kultur gibt, sondern immer auch viele andere Kräfte. Sonst wäre es ja nicht dominant, wenn es nicht über etwas dominieren würde. Soweit dieser Punkt, den ich bitte zu beachten. Das hat auch viel mit unserem Image in der Öffentlichkeit zu tun. Das ist etwas, was Sie im Gespräch mit Kolleginnen der Geschichtswissenschaften oder der Sportwissenschaften, wo auch immer Sie mit Personen zu tun haben, auf der Uni, aber auch fern der Uni, zu Hause, wo auch immer sie mit Personen zusammentreffen, tagtäglich darlegen können und sollen. Rund um den Aufstieg von Margaret Mead und Ruth Benedict, die dann allerdings bald starb, 1948, entstand ein Werk, das ich das letzte Mal schon kurz erwähnt habe, dass der greise Alfred Gröber zusammen mit dem auch schon erwähnten Navajo-Spezialisten Clive Clacon erarbeitete. Und das genau in diese Zeit des starken Kulturrelativismus passt und irgendwie die theoretische, das theoretische Motto zu dem Ganzen abgibt. Culture, a Critical Review of Concepts and Definitions, 1952, ist eben jener Band, in dem Gröber und Clacon die gesamte Literatur der Zeit durchgehen und versuchen herauszuarbeiten, was denn jetzt Kultur wirklich sei. Und durchaus ein Plädoyer für die starke Variante von Kultur und Kulturrelativismus abgeben. Ein studentischer Mitarbeiter, suchen Sie sich also gut aus, ob Sie bei einem Professor studentischer Mitarbeiter sein wollen oder nicht, sage ich als Einleitung zum Folgenden. Ein studentischer Mitarbeiter, der von den beiden eingeladen wurde, am Projekt mitzuarbeiten, war der heute hochberühmte Clifford Geertz, der von daher sehr stark durch den starken Kulturrelativismus geprägt wurde und bis heute wahrscheinlich international einer der wenigen ist, der diese ansonsten doch schon sehr in den Hintergrund getretene Variante noch einigermaßen überzeugt vertritt. Generell haben wir heute eine Situation, in der der starke Kulturrelativismus meiner Meinung nach zum Glück nicht mehr eine dominante Strömung in der Ethnologie und Anthropologie ist, wie ich ja gerade vorhin gesagt habe. Die Ethnologie hat sich in einem halben Jahrhundert seither ganz woanders hin entwickelt. Aber es gibt noch einige wenige durchaus einflussreiche Persönlichkeiten, wie eben Clifford Geertz mit seiner ebenfalls sehr populären Bandbreite an durchaus lesbaren und durchaus vergnüglichen Werken, die vom Hahnenkampf in Bali bis zu islamischen Gesellschaften in ihrer ganzen Vielfalt reichen, die diesen starken Kulturrelativismus auf etwas neue Weise heute noch vertreten. Von daher möchte ich es zunächst einmal bewenden lassen mit dieser Seite der zweiten Generation von Boas Schülern. Ich füge vielleicht noch eines hinzu. Durch diesen Aufschwung vom Kulturkonzept im Sinne eines starken Kulturkonzeptes, das von irgendwelchen Key Symbols geprägt ist, Chrysantheme und Schwert zum Beispiel, und das für Außenstehende, wie auch schon gesagt, kaum verständlich ist, ähnlich einer fremden Sprache, kam es in der US-amerikanischen Anthropologie auch zu einem Begriffswechsel für das ganze Fach. Bis dahin verwendete man bei den meisten Instituten und Museen und Fachzeitschriften noch durchaus auf Englisch in den USA und Kanada den Begriff Ethnology. Ab den 40er Jahren, spätestens ab 1950, verschwindet das vollkommen und die US-amerikanische Ethnologie benennt sich um in das, was sie heute auch noch heißt, nämlich Cultural Anthropology. Das geht Hand in Hand mit dieser Aufwertung des Kulturbegriffes und deswegen habe ich persönlich sehr gezögert, als wir darüber nachdachten, wie wir das bisherige Institut für Völkerkunde umbenennen sollen und die Kollegen meinten, naja, Kultur sollte schon drinnen vorkommen. Kulturanthropologie hat so ein bisschen noch immer bis heute diesen Nachgeschmack von starker Abgrenzung nach außen. Aber im Verband mit Sozial- und Kulturanthropologie ist schon heute, glaube ich, ein guter Weg beschritten, der die ganze Bandbreite unseres Faches zumindest anspricht. Kommen wir zum nächsten Punkt, der uns heute beschäftigt. Das ist die Situation in den USA nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das möchte ich heute so weit hinführen, dass wir diese dritte Generation der Boas-Schüler, der alte Boas und Boas, und die Boas-Nachfolge nach seinem Tod in den späten 30er Jahren bis etwa hin zu den 60er Jahren führen, damit ich mich in der letzten Vorlesung mit dem abschließend befassen kann, was an die Gegenwart heranführt. Davor aber noch die Frage an Sie: Haben Sie zum harten Kulturrelativismus, zur Frage dieser Culture and Personality School, zur Frage der Nationalcharaktere, zur Popularität und zum Übertreiben von an sich berechtigten gesellschaftlichen Engagement, alles Dinge, die ja nicht nur in der Geschichte relevant sind, sondern vielleicht auch in der heutigen Zeit, Fragen oder Kommentare von Ihrer Seite? Bitte.
Also wird es heute in jeder Weise in den USA in Bezug auf die Art verwendet, zum Beispiel, dass in der Planung des Umsturzes oder was
immer? Verwendet oder herangezogen? Ja, ist das die Frage?
Wie sieht das denn heute aus?
Ja. Nein, in den USA ist die Situation in Bezug auf die Kriegsvorbereitungen, Irak und die Haltung der Ethnologen und Ethnologinnen relativ klar. Wobei ich meine, nachdem ich auf den letzten 9 oder 10 Jahrestagungen der American Anthropological Association war und das Sommersemester zur Hälfte in Chicago verbracht habe, muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht zu viel darüber zum Reden anfange, sonst geht die Zeit drauf. Aber was sind da die Hauptpunkte? Ja, das Wichtigste, was man vielleicht sagen kann, ist, dass schon nach dem 11. September in Bezug auf die Kriegsvorbereitungen in Bezug auf den Kriegseinsatz in Afghanistan die Haltung der Ethnologen und der Ethnologinnen innerhalb dieser AAA, American Anthropological Association, A3A, also AAA, äußerst kritisch war gegenüber diesem neuen Patriotismus und gegenüber dem doch sehr deutlich auf Konfrontation zielenden Kurs der USA. Die Stimmen, die sagten, wir sollten hier praktische Entscheidungshilfen seitens der Ethnologie und Anthropologie liefern, waren nicht zu vernehmen und mir ist auch kein Fall bekannt, ehrlich gesagt. Die meisten Afghanistan-Spezialisten zum Beispiel waren gegen eine Bombardierung, auch von Afghanistan unter den Taliban, weil sie wussten, was jeder vernünftige Mensch weiß, dass halt Bombardierungen primär zu Ungunsten der Have-Nots gehen und die Haves in der Regel davon verschont bleiben. Beim Irak ist die Situation jetzt wieder ein bisschen anders, weil die ganze Situation viel stärker als rund um Afghanistan den Einsatz von Sprach- und Schriftexperten braucht. Und das negative Echo, das die staatlichen Stellen in den USA von Seiten der Ethnologie wahrnahmen, hat sie anscheinend mit diesen anderen Erfordernissen für Expertise beim Irak auf den vernünftigen Gedanken gebracht, die staatlichen amerikanischen Stellen erst gar nicht zu probieren, Ethnologen und Ethnologinnen da für sich einzuspannen. Das Ergebnis ist, dass im Moment Arabisten und Islamwissenschaftler sich in den USA gar keine Sorgen um ihre Zukunft machen müssen. Es sind Gehälter, die in die Höhe gehen am Arbeitsmarkt, weil alle, die fertig werden, wie früher Harvard Law School Absolventen, sofort in irgendeiner Regierungsstelle unterkommen, mit ziemlich guten Gehältern. Noch Fragen zu anderem oder ähnlichem? Nein, es tut mir auch selber weh. Arabistik ist mein Nebenfach gewesen und ich neben Soziologie und ich bin ja auch darüber nicht froh, aber es scheint so zu sein, dass die Mehrheit sich da doch ziemlich ungeniert einbinden lässt. Man muss dazu sagen, um einen bestimmten Preis, den selbst die Bush-Regierung zu zahlen hatte, und dieser bestimmte Preis war diese sehr klare Festlegung, zumindest den Worten nach, aber auch in manchen Bereichen der Bürgerrechte, das Zugeständnis zu machen, hier ginge es nicht gegen den Islam, nicht? Und solange muslimische und arabischsprachige Staatsbürger in den USA sich zu den USA bekennten, hätten sie auch alle kulturellen Rechte und so weiter. Das waren gewisse Zugeständnisse innenpolitischer Art seitens der Bush-Regierung, die sie freiwillig, so wie sie beschaffen ist, wahrscheinlich nicht gemacht hätte, sondern erst in dieser Auseinandersetzung mit den Local Communities, mit den Bürgerrechts- und Menschenrechtsbewegungen, aber auch mit den Berufsverbänden wie etwa diesen. Der Preis ist für mein Gefühl nicht hoch genug, aber ja, er wurde akzeptiert. So wie Sie in Ihren Fragen aber eben nach Gegenbewegungen heute fragen, eine realistische und mich optimistisch stimmende Herangehensweise von Ihrer Seite. So gab es auch gegenüber der Culture and Personality Richtung und dem starken Kulturrelativismus sehr rasch in den ersten Jahren eine dann langfristig anhaltende Gegenbewegung. Die hatte einen konservativeren Flügel und einen progressiveren Flügel. Und wir können sie als die universalistische Gegenreaktion auf die starken Kulturrelativisten bezeichnen. Diese universalistische Gegenreaktion auf die starken Kulturrelativisten geht aus der dritten Generation von Boas Schülern hervor und löst damit so ein einheitliches Boas Erbe in der US-amerikanischen Anthropologie auf. Seither gibt es aus meiner Sicht jedenfalls nicht mehr so einen einheitlichen Strang von Boasians, wie manche Historiker der Anthropologie, etwa Adam Cooper, das auch heute noch bezeichnen. Ich glaube, die Boasians gibt es etwa seit den 50er und 60er Jahren kaum mehr, genau deswegen, weil es diese universalistische Gegenreaktion etwa ab den späten 40er und 50er Jahren genau aus den Kreisen jener gab, die kam, die noch als dritte Generation von Boas Schüler und Schülerinnen ausgebildet worden waren. Diese Universalisten, wie gesagt, haben im Großen und Ganzen einen konservativeren und einen progressiveren Flügel. Dieser konservativere Flügel umfasst eine Richtung, die sich sehr stark auf statistische und naturwissenschaftliche Methoden und Modelle hinorientiert und sagt, lassen wir jetzt doch dieses starke kulturalistische Betonen von Besonderheiten jeder einzelnen Kultur, das irgendwie im Geistigen und im Sprachlichen verwurzelt ist, wie bei Benedict und Sapir und bei Wolf oder Mead, und wenden wir uns doch den großen Gemeinsamkeiten der Menschen zu, indem wir ganz streng und exakt mathematisch, formalistisch vorgehen und die harten Facts zusammenstellen. In der Zeit heraus verständlich, auch wenn sich uns allen vermutlich zunächst eher die Haare aufstellen, wenn wir solches hören, aber verständlich, damals auch a healthy counter-reaction. Der Name, der hier zu nennen ist, ist George Peter Murdoch. Martha, Ulrich, Richard, Dora, Otto, Cäsar und Kasperl. George Peter Murdoch. Ich werde die Namen, die ich heute nur an die Tafel schreibe, das nächste Mal auf Folie nachtragen. Für George Peter Murdoch und seine ganze Crew ist ein Aspekt besonders wichtig, und das ist die Umsetzung dieser naturwissenschaftlichen oder scientistischen Anliegen universalistisch zu denken. Diese Umsetzung hat einen Namen, und diesen Namen kürzen wir mit CCS ab. Warum? Es handelt sich dabei um den sogenannten Cross-Cultural Survey, interkulturellen Vergleich. Das ist, kurz gesagt, eine statistische Verfahrensweise, in der alle bekannten Kulturen der Welt im Projekt von George Peter Murdoch und seinen Nachfolgern bis auch heute noch gibt, die in diesem Projekt davon ausgehen, dass alle Kulturen und Gesellschaften der Welt, soweit sie Ethnologen und Anthropologen erforscht haben, datenmäßig aufzubereiten sind, nach einheitlichen oder möglichst einheitlichen Kriterien. Und dann kann man quasi auf Knopfdruck Fragen beantwortet bekommen, wie viele Gesellschaften der Welt sind matrilinear und wie korrespondiert das, mit welcher statistischen Häufigkeit korrespondiert diese Matrilinearität etwa mit Bodenbau. Und wie viele Gesellschaften der Welt kennen Female Genital Mutilation, also die weibliche Beschneidung, und wie korreliert das mit ausgeprägten patrilinearen Verwandtschaftssystemen und so weiter und so fort. Sie sehen schon, von den Methoden her ist das vielen von uns, weil es was mit Mathematik und Menschenverkoden zu tun hat, sowohl ethisch wie auch methodisch ein bisschen suspekt. Und da gibt es sehr, sehr viel zu sagen, warum das im Übrigen berechtigt ist, weil es methodisch hinkt an allen Ecken und Enden. Von den Ergebnissen muss ich aber gestehen, ist das nicht immer nutzlos, solche Fragen zu stellen und sie auch beantwortet zu bekommen. Wie ist das eigentlich in der Ethnologie mit der Häufigkeit von Patrilinearität? Das ist eine berechtigte Frage, und wenn man dann nur sagen kann, ja, bei den XY in Südost-Namibia ist es so und bei den XZ in Nordost-Sibirien ist es anders, dann ist das nicht nur ein bisschen fad, sondern total irrelevant. Nicht? Dann ist es so irrelevant, wie Edmund Leach schon gesagt hat, Butterfly Collecting. Also irgendeine Art von komparativer Herangehensweise an Grundfragen der Menschheit im Auge zu behalten, das finde ich auch heute richtig. Deswegen habe ich mich selber auch in den letzten Jahren sehr intensiv mit Fragen des Vergleichs, wie Sie vielleicht wissen, beschäftigt. Nur trotzdem, diese Art von Vergleich war vor allem, wie ich meine, aus methodischen Gründen nicht gut. Aber es war mal ein erster Versuch, und es war berechtigt, gegenüber den starken Kulturrelativisten diese Dimension der großen Gemeinsamkeiten zwischen den Menschen wieder in den Vordergrund zu rücken. Und in der Zeit waren strenge statistische und solide empirische Analyseverfahren durchaus was Progressives und nicht von vornherein zu verdammen. Deswegen, ich verstehe das Unwohlsein von vielen gegenüber dem Murdoch. Ich halte es auch wissenschaftshistorisch aus heutiger Sicht für berechtigt. Aber ich sage trotzdem, wenn heute eine Prähistorikerin, die beim Kollegen Friesinger dissertiert, zu mir kommt und sagt, sagen Sie, auf, in wie vielen Gesellschaften der Welt kommt eigentlich das Walmdach vor und wie korreliert das mit Wirtschaftsweise und Verwandtschaftsstruktur, dann ist erstens klar, dass ich keine blasse Ahnung habe, wie ich hier darauf antworten soll. Dann ist zweitens klar, dass meine erste Antwort ist, ich kenne das von dort und dort und eben in diesem üblichen Diskurs der Emongitis verfalle, also among the so-and-so ist bei so-and-so. Und drittens sage ich, schauen Sie vielleicht als erstes mal bei Murdoch nach. Das ist schon mit vielen Einschränkungen brauchbar. Und dann reden wir weiter und dann kann ich, wenn ich die Zeit habe und mich das Thema genügend interessiert, auch ein vernünftiges Gespräch mit dieser Dissertantin von einem Nachbarfach durchführen, auf der Grundlage. Die weniger Irritation hervorrufende und eben auch weniger konservativere Richtung, die sich als progressiverer Flügel dieser Universalisten in der dritten Großgeneration etablierte. Das waren die Neoevolutionisten und die neuen Materialisten. Einen großen aus dieser Generation hatten wir in diesem Herbst in Wien, das war Marshall Sahlins. Einen anderen hatten wir als Anlass für diese Lecture, das war Eric Wolf. Die werden wir das nächste Mal sozusagen im Übergang zur Gegenwart besprechen. Hier geht es um jene Lehrer von Leuten wie Sahlins und Wolf, die die Initialzündung gaben, die in dieser dritten Boas-Generation also die Grundlagen legten. Und das waren Leslie White. Leslie Ludwig Emil Siegfried Ludwig Ida Emil und White wie Weiß. Und sein Zeitgenosse und teilweise auch eher Rivale als Kollege Julian Stewart. Leslie White und Julian Stewart. Leslie White vertritt einen eher auf Energieaustausch bezogenen Neoevolutionismus, in dem die Wechselwirkung zwischen Gesellschaft und Umwelt im Mittelpunkt steht über den Austausch von Energie zwischen beiden. Das arbeitet er bereits 1943 aus als Motiv, als Triebkraft von kultureller Entwicklung zwischen Gesellschaft und natürlicher Umwelt und schlägt das Folgende vor, was in der Folge auch als White's Law bekannt wird. Doppelpunkt Anführungszeichen, eines der wenigen Zitate, wortwörtlichen, die Sie in dieser Vorlesung von mir hören werden. Culture evolves as the amount of energy harnessed per capita, also harnessed, umgesetzt, harnessed per capita per year increases. Ja, ich sage es noch einmal in Eile. Culture evolves as the amount of energy harnessed per capita per year increases. Ich sage es auf Deutsch und dann noch einmal langsam auf Englisch, damit Sie in aller Ruhe sich das alles zu Gemüte führen können. Aber die Ruhe müsste auch eine solche von Ihrer Seite sein. Kultur entwickelt sich in dem Ausmaß, in dem die pro Kopf umgesetzte Energie ansteigt. Kultur entwickelt sich in dem Ausmaß, in dem die pro Kopf umgesetzte Energie ansteigt. Und jetzt sage ich es noch ganz langsam auf Englisch.
Ich erspare mir heute ausnahmsweise die arabische und italienische Version. Culture evolves as the amount of energy harnessed per capita per year. Das ist durchaus wichtig. Der Leslie White war auch der Lehrer von Marshall Salins und von anderen bedeutenden, kurz aufpassen, Kulturökologen in der Anthropologie, die sich alle in der einen oder anderen Weise darauf bezogen, wie die jeweilige Gesellschaft mit der Natur umgeht, wie sie dabei den Energieaustausch pflegt, zum Beispiel sparsam mit Energie umgeht oder Energieabgänge auffängt und speichert und das Ganze umverteilt auf die gesamte Gesellschaft, das sei doch das Entscheidende, wie Entwicklung charakterisiert werden können.